Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
8 Monate statt 8 Tage. So lange müssen Sunita Williams und Barry Wilmore auf der Internationalen Raumstation bleiben. Der Grund? Die beiden sind Anfang Juni mit dem ersten bemannten Testflug der Starliner-Raumkapsel von Boeing an der ISS angekommen. Und eigentlich sollte die Mission nur etwa eine Woche dauern. Aber dann gab es technische Probleme, unter anderem Schwierigkeiten mit den Triebwerken. Sodass die NASA aus Sicherheitsgründen entschieden hat, die beiden Astronauten kommen erst im Februar mit einer Crew Dragon-Kapsel des Unternehmens SpaceX zurück zur Erde. Was diese Entscheidung psychologisch für alle Beteiligten im All bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Viktor Obeid gesprochen. Er ist Psychologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Herr Obeid, was bedeutet es psychologisch für Sunita Williams und Barry Wilmore, plötzlich diese Perspektive zu haben? Ich bin jetzt nicht nur eine Woche, sondern monatelang auf der ISS, also 400 Kilometer von der Erde entfernt.
Das hat 2 Seiten, glaube ich. Also das eine ist natürlich, es ist ungeplant. Und vielleicht warten zu Hause auf der Erde auch Dinge auf sie. Andererseits sind das Astronauten, die beide sehr, sehr erfahren sind und die auch schon oben gewesen sind, auch länger gewesen sind. Und vielleicht gefällt es ihnen ja sogar noch mal, so einen Langzeitaufenthalt dranhängen zu können.
Dass sie sozusagen denken, eine unverhoffte Langzeitmission auf der ISS.
Absolut. Also wenn man Astronauten und Astronautinnen fragt, die sagen, klar, da hochzufliegen, das ist mein Job und nicht auf der Erde zu arbeiten. Das heißt, die tun alles, um nach oben zu kommen, Missionen zu bekommen. Und toppen können sie das nur durch einen Ausstieg im weißen Anzug. Aber auf der ISS ist es auch schon ganz schön für die.
Was bedeutet so eine Entwicklung denn jetzt für die Gruppendynamik auf der ISS, also auch für die Besatzungsmitglieder, die schon dort waren?
Ja, also das ist erstmal natürlich grundsätzlich nichts Schlimmes, weil es gibt da ja kein unmittelbares Risiko, was aus der Präsenz der beiden entsteht. Also weil da jetzt 2 mehr sind, sind da nicht irgendwie Systeme gefährdet. Als Matthias Maurer oben war, waren es, glaube ich, sogar 10 Leute kurzfristig auf der ISS. Jetzt sind es, meine ich, 7. Also das passt erstmal. Sie müssen sich natürlich ein bisschen länger aufeinander einstellen. Und das kann natürlich eine Auswirkung darauf haben, wie gut Experimente betreut werden können, welche Wartungsarbeiten vielleicht aber auch mal zusätzlich gemacht werden können. Und man muss sich in einer größeren Gruppe arrangieren.
Sie waren an den Auswahlen der europäischen Astronautinnen und Astronauten der letzten 16 Jahre beteiligt. Worauf achten Sie dabei, um Menschen zu erkennen, die genau mit solchen unerwarteten Situationen gut klarkommen?
Für uns ist es psychologisch, bei der psychologischen Auswahl sehr wichtig, Menschen zu identifizieren, die gut in der Lage sind, mit Stressfaktoren umzugehen. Das ist ja potenziell eine lebensfeindliche Umgebung, in der sie sich aufhalten. Auch das Training ist so gestaltet, dass man viel unterwegs ist, viel auch von zu Hause getrennt ist. Also, dass man mit solchen Stressoren gut umgehen kann und auch in der Lage ist, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen. Also nicht so lange zu grübeln zum Beispiel, gut auch mit Fehlern umgehen zu können. Und das in der Summe führt dann zu so Persönlichkeitsprofilen, wo wir dann Menschen haben, die auch sehr gut in der Lage sind, zwischen Rollen zu wechseln. Also mal die Führungsrolle zu übernehmen, mal aber auch einfach nur mitzuschwimmen im Team und mit diesen schnellen, vielleicht auch sehr abrupten Wechseln dann gut umgehen zu können. Je nachdem, wie die Risikolage in einer solchen Situation ist.
Sie haben auch Einblicke ins Astronautentraining, auch wenn Sie das nicht selbst durchführen. Welche psychologischen Werkzeuge oder Methoden können denn Astronautinnen und Astronauten im Training mitgegeben werden, um mit solchen unerwarteten Situationen umzugehen?
Da gibt es verschiedene Dinge, die Teil der Ausbildung sind. Zum einen gibt es eine ganze Reihe immer wiederkehrender Teambuilding-Maßnahmen, also wo die Crews auch zusammengepackt werden, zum Teil auch mal in so Survival-Training-Situationen. Man wird irgendwo ausgesetzt und muss sich dann irgendwo hindurchschlagen, wo diese Menschen dann auch lernen, wie sie zusammenwirken können, wie sie sich auch aufeinander verlassen können. Das ist essentiell für diese Tätigkeit, da oben zusammenzuarbeiten. Das heißt, das hat einen großen Stellenwert, aber auch sich selbst kennenzulernen und auch da immer wieder betreut zu werden, also als Individuum.
Sie haben das Teambuilding schon angesprochen. Wie können denn Sunita Williams und Barry Wilmore jetzt in den Alltag und die laufenden Arbeiten, Forschungsarbeiten in diese bestehende Crew auf der ISS eingebunden werden?
Die beiden sind ja vollwertige Crewmitglieder und auf einem Blog, den die NASA veröffentlicht, können wir zum Beispiel sehen, woran die diese Woche oder an diesen Tagen jetzt gearbeitet haben. Zum Beispiel Sunny Williams hat von diesem Modul ein Luftfiltersystem ausgetauscht oder entfernt. Also da kann ich mir genau anschauen, was die Crewmitglieder gerade so tun.
Und dieses Integrieren, das gilt dann nicht nur für die Forschungsarbeiten, sondern das gilt auch für die ganz normalen Alltagsarbeiten sozusagen auf der ISS. Da wird ja, glaube ich, samstags immer geputzt.
Genau, samstags ist der Putztag, wo alles sauber gemacht werden muss, auch zum Teil desinfiziert, so die Oberflächen, wo man viel angreift, weil sich halt Mikroben da doch sehr hartnäckig halten. Und vielleicht freuen sich die anderen sogar, dass es zwei helfende Händepaare mehr gibt als sonst.
8 Monate statt 8 Tage müssen die Starliner-Astronauten Sunita Williams und Barry Wilmore auf der ISS bleiben. Über die Folgen im All habe ich mit dem Psychologen Viktor Obeid gesprochen.